Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
To know war is to know that there is still madness.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg.
I am fighting for my future.
We are fortunate to be alive at this moment in history.
Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
Langzeitläufer.
120 Jahre in 120 Folgen.
Hallo, willkommen im Jahr 1934, um das sich in dieser Folge der Langzeitläufer alles dreht. Wie immer geht es in diesem Podcast darum, einen Überblick über ein Jahr Weltgeschichte zu bekommen. Also was war politisch los in allen Teilen der Erde? Welche wichtigen Entwicklungen in Wissenschaft und Wirtschaft gab es? Was ist so rumgekommen an neuer Musik, Filmen, Kunstwerken, Design, Architektur und so weiter und so fort? Wie haben die Leute gelebt? Und welche interessanten Menschen sind in dem jeweiligen Jahr geboren und gestorben? Und diesmal auch wieder ganz neu und eigentlich alt ein paar Anekdoten und Fun Facts zum Jahr. Und die gab es ganz am Anfang vor ein paar Jahren, als der Podcast gestartet ist, auch schon mal. Ich habe Beschwerden bekommen, dass die weggefallen sind. Deshalb dachte ich, nehme ich sie, so ich sie finde, dann doch zumindest ab und zu wieder mit rein. Für dieses Jahr habe ich einiges gefunden. Und Kapitelmarken gibt es jetzt auch wieder. Also das bedeutet, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, könnt ihr vorskippen zu den Themen, die euch interessieren, falls irgendein Teil mal nicht so interessant für euch sein sollte. Zum Beispiel, wenn ihr euch politisch schon super auskennt mit dem Jahr 1934 oder wenn ihr euch für den Wissenschaftsteil nicht so interessiert, für den Kunstteil oder umgekehrt, kann man sich das so einrichten, wie man das gerne möchte. Und dann auch noch eine Frage, die mich erreicht hat, die ich super gut fand. Weil das eine Frage ist, die man sich aktuell und wahrscheinlich ab jetzt für immer stellen wird, wenn es um Medienerzeugnisse, Kunstwerke und so weiter und so fort geht. Nämlich, welche Rolle Sprachmodelle bei der Recherche spielen, beziehungsweise einige sagen künstliche Intelligenz oder AI. Jedenfalls, die meisten dürften es mitbekommen haben. Wir sind jetzt im Jahr 2023 so weit, dass wir super leicht verfügbare Dienste haben, die erstaunlich gut Antworten parat haben auf alle möglichen Fragen. Und ich hatte mich zuerst sehr gefreut, weil ich dachte, super, ich habe jetzt einfach einen Mitarbeiter zur Recherche für den Podcast quasi in Form von ChatGPT oder auch Bing. Habe leider gemerkt, dass es viel mehr Zeit braucht, jede einzelne Quelle zu überprüfen, als einfach von vornherein so zu recherchieren wie immer. Deshalb schnelle Antwort auf die Frage. Ich spiele so ein bisschen mit diesen Tools, aber nutze sie eigentlich nicht wirklich für die Recherche. Für diese Ausgabe hier habe ich teilweise mir einen Spaß draus gemacht, ein paar Antworten von ChatGPT aufzunehmen. Genau, dabei bleibt es aber. Also darüber hinaus hat ChatGPT nichts erledigt in der Recherche. Ich verlasse mich nach wie vor auf Archive, Bücher, belegte Internetquellen, einfach weil es mir wichtig ist, dass das, was ihr hier bekommt, wirklich fundierte, gut recherchierte historische Fakten sind. Ach ja, und was ich häufiger mal vergesse zu sagen, was mir auch nahegelegt wurde und auch jetzt wieder fast vergessen hätte, mein Name ist Laura Rosenkranz. Ich mache diesen Podcast seit 2020, bin Kulturwissenschaftlerin, gebürtige Berlinerin, sende allerdings inzwischen nicht mehr aus Berlin, sondern aus Weimar. Was ja historisch auch recht interessant ist. Darüber hinaus würde ich heute mal auf Mitteilungen in eigener Sache verzichten, beziehungsweise einfach nochmal kurz gesagt, ihr wisst, bewerten hilft, finanzielle Unterstützung hilft ganz viel, aktuell noch am liebsten über PayPal. Ich bin immer noch dran, Optionen bei Steady und Patreon zu finden. Und Post, wie immer, entweder über die Mailadresse podcast@laura-rosenkranz.com oder Langzeitpunktgeschichtspodcast bei Instagram. Gut, so viel dazu. Wie immer geht's los mit dem Abriss des Weltgeschehens, möglichst von allen Teilen der Welt. Diesmal angefangen mit den USA. Da lässt sich sagen, weiterhin geht es den Leuten miserabel nach der Wirtschaftskrise und Roosevelt wird mit seiner New Deal-Politik zur Stabilisierung der Wirtschaft und damit auch eigentlich der Gesellschaft an sich wieder einmal bestätigt durch die Zwischenwahlen im November. Und inmitten dieser Misere glauben die Leute nach wie vor an die New Deal-Politik des amtierenden Präsidenten Roosevelt, der weiter intensiv an der Stabilisierung der Wirtschaft arbeitet und damit letztlich auch an der Stabilisierung der Gesellschaft an sich. Und Roosevelt wird dafür bei den Zwischenwahlen im November bestätigt. Dann einmal am Globus gedreht nach Ostasien. Mao Zedong hat in der ostchinesischen Provinz Jiangxi eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild aufgebaut, die Chiang Kai-shek, sein großer Rivale, jetzt einkesselt, bis die Räterepublik schließlich kapituliert. Daraufhin kommt es zum berühmten Langen Marsch. Dieser lange Marsch bezeichnet die Bewegung eines großen Teils von Maos Leuten, 85.000 Menschen, vor allem Männer, die ein Jahr lang durch China laufen und von denen letztlich nur 8.000 in Shaanxi ankommen, wo sie zunächst in Sicherheit sind, aber eben 90% der Leute verloren haben. Also ein wirklich harter Marsch. Zurückgelassen werden dabei 15.000 Soldaten, 30.000 Verwundete und alle Frauen. Unter anderem auch der jüngste Bruder Maos, Mao Zedong, der nach Einnahme des Gebietes durch Chiang Kai-sheks Kuomintang gefangen genommen und hingerichtet wird. Also das ist alles nicht so schön, was da passiert. Gleichzeitig gibt es einige größere Naturkatastrophen in Ostasien. So zerstört etwa in Osaka in Japan ein Taifun mehrere Tempel, Schulen und andere Gebäude. Dabei sterben 2.000 bis 3.000 Menschen. Es gibt 5.000 Verletzte. Und ein Erdbeben in Indien und Nepal tötet circa 10.000 Menschen. Und wieder zur Politik. In Indien tritt Gandhi als Führer des Nationalkongresses ab. Und weiter von hier aus westlich um den Globus kurz in die Sowjetunion geschaut. Die wird in diesem Jahr Mitglied des Völkerbunds und initiiert den sowjetisch-chinesischen Grenzkrieg, der noch bis 1937 andauern soll. Damit ein ganzes Stück gesprungen nach Afrika, beziehungsweise wieder mal die Europäer, die den Menschen auf dem afrikanischen Kontinent das Leben schwer machen. Diesmal ist es nämlich das faschistische Italien, das Expansionspläne in den afrikanischen Kontinent hat und jetzt bereits Eritrea und Somalia besetzt hält. Zu Jahresende kommt es dann zu einer diplomatischen Krise, als Italien erste Aggressionen auf das politisch instabile, aber immerhin noch unabhängige Äthiopien unternimmt. In Europa ist es auch nach wie vor unruhig. Wir wissen, was im Deutschen Reich los ist. Das faschistische Italien hat Expansionsfantasien und auch in anderen Ländern erstarken teilweise autoritäre, autokratische, faschistische Bewegungen. Und in Estland entwickelt sich eine recht spezielle Situation. Und zwar ist es so, dass Anteile der eigentlich noch gemäßigteren Kräfte eine autokratische Herrschaft etablieren, um zu verhindern, dass die faschistischen Bewegungen beziehungsweise noch konservativ-autoritäreren Kräfte an die Macht kommen. Und so beginnt in Estland das, was heute als Ära der Stille bezeichnet wird und die autoritäre Herrschaft unter Konstantin Päts meint. Ära der Stille heißt es bis heute, weil der Staatsstreich größtenteils in der Bevölkerung akzeptiert wurde, also er wurde gewissermaßen stillschweigend hingenommen, weil einfach viele wussten, dass es keine guten Alternativen dazu gab. Und auch, dass es nur eine Angelegenheit auf Zeit werden würde, was sich ja dann auch als richtig herausstellte. Und wie gesagt, der Staatsstreich von Päts und seinen Leuten war zwar verfassungswidrig, verhinderte aber den Aufstieg der militaristisch rechten FAPS-Bewegung. Und diese FAPS-Bewegung hätte sich wahrscheinlich tatsächlich auch durchgesetzt, wenn es nicht zu diesem Staatsstreich gekommen wäre, weil nämlich die Grundsituation ganz ähnlich war wie in der späten Weimarer Republik. Also eine instabile Regierung folgte der nächsten, es ließ sich keine Mehrheit mehr bilden und die Demokratie lag am Boden. Und entsprechend war dann eine gemäßigte autoritäre Regierung besser als eine faschistische beziehungsweise gewaltbereite autokratische Macht. Bemerkenswert an dieser Ära der Stille war auch, dass Päts und seine Leute die politischen Gegner zwar teilweise des Landes verwiesen, aber auf jeden Fall nicht zu gewaltsamen Mitteln griffen. Also sie haben die Leute nicht eingesperrt, sie haben sie nicht foltern lassen und schon gar nicht massenweise auslöschen lassen. Also es war gewissermaßen eine sanfte Autokratie. Einen Putsch gibt es auch in Lettland. Da wird 2 Monate später ein Staatsstreich durch den Ministerpräsidenten Kerlis Ulmanis unternommen und 4 Tage später dann auch in Bulgarien. eine gewählte Regierung durch einen Militärputsch gestürzt und ein autoritäres Regime installiert. Für den Adel ist es auch weiterhin keine besonders gesunde Zeit. In Marseille wird der König von Jugoslawien zusammen mit dem französischen Außenminister erschossen und Belgiens König Albert I. stirbt bei einem Kletterunfall. Ihm folgt sein Sohn Leopold III. Auf den Thron. Eine positive Nachricht gibt es aus Schweden. Da kämpft Elise Ottesen für die straffreie Sterilisation von Frauen, was 1934 auch durchkommt. Also ein großer Fortschritt in Sachen Pro-Choice. Zynischerweise tritt im gleichen Jahr, schon im Januar, in Hitler-Deutschland das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft. Nur, dass hier nicht von Pro-Choice die Rede sein kann. Hier wird die Sterilisation auf Zwang und vor allem auf Grundlage rassistischer Ideologie durchgeführt. An der Gleichschaltungspolitik, die durch Notverordnungen und Propaganda realisiert wird, ändert sich auch in diesem Jahr nichts, außer dass Hitler nach dem Tod Hindenburgs im August Führer und Reichskanzler in einer Person wird. Daran kann auch der angebliche Röhmputsch nichts ändern, der vermutlich auch eher ein Vorwand ist, um die SA-Führung aufzulösen. Zeitgleich beginnt in Österreich die Phase des Austrofaschismus. Also schon seit Jahren herrscht ein Bürgerkrieg zwischen den sozialistischen fortschrittlichen Lagern und konservativ-nationalistischen Kräften, so wie eigentlich überall in Europa. Nur hier ebenso vehement, dass es in einen Bürgerkrieg ausgeartet ist. Schon im Vorjahr hatte Engelbert Dollfuß einen Einparteienstaat errichtet und die Verfassung außer Kraft gesetzt, was auch so als die Begründung des Austrofaschismus gesehen wird und wogegen der Protest der Sozialdemokraten und anderer freiheitlich oder demokratisch gesinnten Gruppierungen komplett vergeblich war. Dieser Dollfuß freut sich aber auch nicht lange. Bei einem nationalsozialistischen Putschversuch wird er ermordet und Kurt Schuschnigg, neuer Führer des jetzt austrofaschistischen Ständestaats. So viel zur wenig appetitlichen Politik. Was Wirtschaft und Naturwissenschaften angeht, lässt sich vielleicht kurz erwähnen, dass in den USA wichtige Institutionen zur Regulierung des freien Marktes geschaffen werden. Wie gesagt, das ist alles im Rahmen der New Deal-Politik von Roosevelt, zum Beispiel die Securities and Exchange Commission, SEC, die den Handel mit Wertpapieren und den Schutz von Anlegern regulieren soll. Und in der Physik gibt es global auch einige Fortschritte Richtung Kernkraft. In der nächsten Folge zum Jahr 1935 dann mehr dazu. Damit zum Kulturteil. Beziehungsweise vielleicht erstmal die Anekdoten und Fun Facts, die ich versprochen habe, die jetzt so lange vermisst wurden im Podcast. Da habe ich drei kleine Geschichten gefunden, beziehungsweise drei ganze und zwei halbe. Also sagen wir vier. Und zwar wurde unter anderem der Kugelschreiber erfunden in diesem Jahr durch ein Multitalent namens Laszlo Biro. Ein ungarischer Medizinstudent, Rennwagenfahrer, Graphologe, Biologe und Versicherungsagent, aber auch Lastwagenfahrer, Maler, Journalist, Publizist, Bildhauer und Erfinder. Diese vielen verschiedenen Jobs hatte er nicht, weil er einfach immer sofort wieder rausgeworfen wurde, wenn er irgendwo angefangen hat, sondern weil er wahrscheinlich wirklich hochbegabt war. Und als er 1934 Redakteur einer Kulturzeitschrift ist, entwickelt er aus Frustration mit der herkömmlichen Tinte, die immer verläuft und die man nachladen muss und so weiter, den Kugelschreiber. 1938 bekommt er auch das erste Patent auf diesen Kugelschreiber, aber dann fängt die Judenverfolgung so richtig an, auch in Ungarn. Und das wird ungemütlich für den jüdischstämmigen Biro. Und der wandert dann über Frankreich nach Argentinien aus. In Frankreich entwickelt er nochmal eben eine Brandbombe, weil das dortige Militär ihn dazu drängt. In Argentinien bekommt er dann noch ein weiteres Patent auf seinen Kugelschreiber und die englische Royal Air Force wird darauf aufmerksam, weil nämlich in den Flugzeugen das Problem besteht, dass die Füller durch den ständigen Luftdruckwechsel wahnsinnig gekleckst haben. Deshalb ist die Air Force begeistert von Biros Erfindung und ordert gleich mal 30.000 Kugelschreiber. 1956 werden dann schon weltweit 1 Milliarde Kugelschreiber hergestellt, davon 100 Millionen in Deutschland. Reich wird Biro leider nicht, durch seine Erfindung, er hat nämlich seine Aktien als Bürgschaft für einen Kredit hergeben müssen, um seine Familie vor den Faschisten in Sicherheit zu bringen. Und als er dann den Kredit zurückzahlen wollte, wollten die Kreditgeber lieber die Aktien behalten. Ja, und so kam es, dass er dann keinerlei Zugriff mehr hatte auf das, was seine Erfindung abwarf. Er selber sagte später, ich denke oft, dass ich mit etwas mehr Geschäftssinn mit meiner Erfindung ein Riesenvermögen hätte machen können. Aber ich hege keinen Groll. Der Kugelschreiber ist das populärste Schreibgerät der Welt geworden. Er hat Bleistift und Füllfederhalter überholt und dieser Gedanke lässt mich die verpassten Reichtümer vergessen. Und tatsächlich heißt ja auch Kugelschreiber oder sogar Stift, glaube ich, im angelsächsischen Sprachraum häufiger mal auch Biro nach seinem Namen. Also, er ist nicht in Vergessenheit geraten und war auch am Ende nicht völlig verarmt. Er hat dann in Argentinien einen guten Job gefunden, ironischerweise als Werbemann bei Silverpen. Das war Argentiniens größter Kugelschreiberhersteller. Und dort ging er dann jeden Morgen an einer lebensgroßen Statue von sich selbst vorbei. Und sein Geburtstag wurde nach seinem Tod zum Gedenktag für Argentiniens größte Erfinder. Von Starreporter Egon Erwin Kisch war ja schon mal die Rede in diesem Podcast. Und natürlich gehört er zu den vielen brillanten Köpfen, die von den Nazis nach der Machtübergabe zuallererst ins Gefängnis gesteckt werden. Zum Glück wird er dann einen Monat später auf Druck der tschechoslowakischen Botschaft freigelassen und ausgewiesen. Aber das ist gar nicht die Geschichte. Die letztlich ziemlich lustige Geschichte ereignet sich in Australien beziehungsweise auf dem Meer vor Australien. Kisch will nämlich zum gesamtaustralischen Antikriegskongress anreisen. Er ist auch eingeladen, also er überlegt sich das nicht einfach so alleine. Und die australische Regierung ist aber der Meinung, dass er als erklärter Kommunist nicht willkommen ist. Das sieht er gar nicht ein und als das Schiff dann mit ihm drauf den Hafen in Melbourne verlässt, springt Kisch von der Reling, also aus fast 6 Metern Höhe, auf den Kai und bricht sich ein Bein. Trotzdem wird er zurück an Bord geschleppt und als das Schiff ein paar Tage später in Sydney anlegt, wird er von Bord geholt, verhaftet und dann gibt es erstmal einen riesigen Rattenschwanz in Bürokratie und Verhandlungen und großen Protesten, die entbrennen, weil Kisch natürlich auch einige Bekanntheit hat und es auch in Australien fortschrittliche, demokratische und auch sozialistische Kräfte gibt, die das überhaupt nicht einsehen, dass so ein talentierter Denker und Journalist da nicht einreisen soll, um einen verdammten Friedenskongress zu besuchen. Das wiederum führt fast zu einer Regierungskrise, weil nämlich dann einige Angehörige der Regierung, die für diesen Zwischenfall verantwortlich sind, darunter der Generalstaatsanwalt Robert Menzies, nationalsozialistischer Sympathien bezichtigt wird. Auf jeden Fall geht's dann in Tippelschritten zurück. Also zuerst soll er noch Zwangsarbeit leisten, dann soll er ins Gefängnis und letztlich nur noch eine Kaution bezahlen, die dann auch fallen gelassen wird. Und das bedeutet, die Sache geht gut aus für Kisch. Er kriegt außerdem jede Menge Stoff, über den er schreiben kann. Macht daraus ein ganzes Buch unter dem Titel Landung in Australien. Das kommt 1937 raus und ist wahnsinnig witzig geschrieben. Also ich würde mir wünschen, häufiger Reportagen zu lesen, die so toll geschrieben sind. Und vielleicht einfach als Beispiel für seine Beobachtungsgabe habe ich eine ganz kurze Stelle daraus genommen. O Tannenbaum, O Tannenbaum ist in angelsächsischen Ländern ein Arbeiterlied. Sein Text beginnt mit den Worten, das Werkmannsfahren ist tiefstes Rot. Und in den Südstaaten von Nordamerika ist sogar die Melodie, die dem Deutschen so traulich klingt, als aufrührerisch verboten. Hier spielen es die Ureinwohner vom Blatt des Kautschukbaums. Und obwohl die Stimmen hart einfallen, glaubt unser Mann, das naive deutsche Weihnachtslied zu hören. Wie grün sind deine Blätter? Dann aber, was ist das? Die Männer aus dem Busch stimmen an. Links, links, links und links der rote Wedding marschiert. In konzentrischen Kreisen sitzen die Massen auf dem Boden. Der matte Schein der verglimmenden Fackeln lässt die Gesichter nicht erkennen. Nur die Tribüne leuchtet, hochgehoben von 2 Armen aus Licht, den Kegeln der Scheinwerfer. Aus dem Hell ins Dunkel tönen die Reden, aus dem Dunkel ins Hell tönt Zwischenruf und Zustimmung. Allmählich sind auch die letzten Fackeln zu Ende gebrannt, die Versammelten vollkommen unsichtbar geworden und nur das Gezweig der Bäume schimmert im Sternenschein. Hinauszusprechen in die unbegrenzte Natur, zum unsichtbaren Menschen, ist nichts Leichtes. Manchmal vergessen die Redner, dass sie Redner sind und glauben, einsam in der Mitte einer Kuppel zu stehen. Dann senken sie die Stimme, aber im gleichen Augenblick schallt es aus dem Unsichtbaren von allen Seiten her: lauter, lauter! Die Stimme muss erhoben werden. Erhoben dafür, dass sich das Heer nicht auflöse, weil seine erste Schlacht gewonnen ward. Diese Beobachtung fand ich so gut. Also diese Situation, dass jemand auf einer Tribüne steht und die umstehenden Leute nicht sieht, zu denen er spricht und dann irgendwie das Gefühl hat, alleine zu sein und ruhig leiser sprechen zu können und dass dann lauter, lauter gerufen wird. Und also man kann es sich so gut vorstellen, als wäre man da, finde ich, wenn man das so liest. Das ist schon fast journalistische Kunst, würde ich sagen. Abgesehen natürlich von so Begriffen wie Männer aus dem Busch, das ist, würde man heute nicht mehr so formulieren, zum Glück. Ich habe es jetzt trotzdem so mitgelesen, weil es in der Zeit nun mal so verfasst wurde. Er ist auch eher hoch erfreut. Das ist so eine Art Schulter an Schulter von Menschen mit verschiedensten Hautfarben, Hintergründen, Klassenzugehörigkeiten und so weiter geht bei diesem Protestmarsch. Und die Formulierung ist der Zeit geschuldet. Dann noch eher als kleine Notiz. Die Perle Alas, die bis heute größte Perle der Welt, wird vor den Philippinen gefunden im Jahr 1934. Und Donald Duck hat in dem Kurzfilm The Wise Little Hen, die kluge kleine Henne, seinen ersten Auftritt. So, und die letzte Anekdote, die ich gefunden habe, ist eigentlich so zwischen Politik, Kultur und Fun Fact angesiedelt. Bei der Biennale in Venedig, die zu dem Zeitpunkt schon fast 40 Jahre existiert, aber bereits komplett in faschistischer Hand ist, wird Hitlers Traum als Fanboy wahr. Und zwar trifft er sein großes Idol Mussolini. Auf jeden Fall ist die Anziehung und gegenseitige Verehrung wohl sofort da und jetzt auch gegenseitig. Zumindest wird es so inszeniert, da streiten sich HistorikerInnen nach wie vor, ob die wirklich so enge Freunde waren oder ob das alles PR war. Auf jeden Fall, der Rest ist Geschichte nach dieser Begegnung. Ich habe mir überlegt, in der Folge zum Jahr 1945, dem Todesjahr der beiden, werde ich nochmal über diese Freundschaft sprechen. Hier also nur als Notiz, als kleine Anekdote. Und das Thema Biennale bringt mich auch gleich zum Thema internationale Filmfestspiele in Venedig. Die sind nämlich aus der Biennale heraus entstanden. Also wie gesagt, die Biennale schon ganz alt, schon über 40 Jahre alt. Die Filmfestspiele natürlich, weil das Medium Film ja auch erst so richtig durchgebrochen ist in den 20ern und erst recht in den 30ern, findet zum ersten Mal im Jahr 1932 statt auf der Terrasse des Hotel Excelsior in Venedig und wird dann sehr schnell so groß, dass ein ganzer Palast, der Palazzo del Cinema, auf dem Lido in Venedig erbaut wird. Und jetzt vom 1. bis 20. August gibt es eine neue Ausgabe der Filmfestspiele, die dann ab diesem Jahr auch jährlich stattfinden, mit einer kurzen Unterbrechung in den Kriegsjahren. Ausgezeichnet werden unter anderem der beste ausländische Film sowie der beste italienische Film. Und von 1934 bis 1942 wird dabei die Auszeichnung Coppa Mussolini verliehen. Also nicht der Goldene Löwe, sondern der Mussolini-Becher. Und zwischenzeitlich heißen die Spiele auch nur noch deutsch-italienische Filmfestspiele, was so wahnsinnig unglamourös klingt und es auch war. Also ich muss wahrscheinlich nicht dazu sagen, dass die Urteile der Jury oft nicht so ganz unideologisch waren zu dieser Zeit. Und als letzter Punkt vielleicht noch aus dem allgemeinen Kulturgeschehen. Eine Entdeckung, die mich sehr fasziniert hat, war das Mundaneum. Also das war eine Idee von zwei Juristen, Paul Otley und Henri de La Fontaine, zwei Belgier, die über die Frage nachdachten, was man mit dem ständig sich vervielfachenden Wissen der Welt anfangen sollte. Und die Idee, die sie hatten, war, ein Haus des Wissens zu bauen. Also das Weltwissen an einem Ort zu sammeln und zu archivieren und zu organisieren. Und dazu haben sie dann 1889 das Mundaneum in Brüssel veröffentlicht. Man kann sich auch die Zeichnung dazu anschauen. Den Link habe ich in die Shownotes gepackt. Ich finde es total faszinierend. Also einfach als Symbol dieses Traums vom Weltwissen, der natürlich heute eher im Internet verortet ist. Wobei es natürlich eben zunehmend das Problem gibt, dass niemand mehr dieses Wissen kuratieren kann oder die Faktenlage auch immer zweideutiger wird. Aber auf jeden Fall, man könnte sagen, dass dieses Mundaneum der Vorläufer des Internets war. Also hier auch ein Zitat von Paul Ottlet. Die Menschheit steht an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. Die Masse der erfassten Daten ist erstaunlich. Wir brauchen neue Instrumente, um diese Daten zu vereinfachen, zu verdichten. Oder aber die Intelligenz wird niemals in der Lage sein, die ihr auferlegten Schwierigkeiten zu überwinden oder den Fortschritt zu erreichen, den sie voraussieht und zu dem sie hinstrebt. Auf jeden Fall wird das 1889 eröffnete Mundaneum in Brüssel 1934 geschlossen. Es gab dann nochmal verschiedene Stationen, zum Beispiel eine Zweigstelle in Den Haag, schon seit 1933, und dann ab 1936 das Mundaneum Institute, die International Encyclopedia of Unified Science. Besonders schmerzhaft, als Nazi-Deutschland 1940 dann Belgien überfiel, wurde das Mundaneum durch eine Ausstellung von der bekanntermaßen nicht besonders interessanten Kunst des Dritten Reichs ersetzt und einiges an Material ging dabei verloren. Seit 1998 gibt's ein neues Museum, ein neues Mundaneum oder ein Mundaneum-Museum in Mont, in Wallonien, das in einem umgebauten Kaufhaus aus den 30ern verortet ist. Am 23. August 2015 gab es auch ein Google-Doodle. Vielleicht ist das ja jemandem aufgefallen. Auf jeden Fall hat dieses Doodle die Schöpfer des Mundaneums als die Pioniere der offenen Information gewürdigt. Damit zur Literatur. In der Folge zum Jahr 1925 habe ich ja schon mal von Pirandello erzählt, der große Erneuerer des Theaters und Erforscher der Absurditäten des Menschseins. Unter anderem Autor von Sechs Personen suchen einen Autor, wobei sich die Figuren eines Theaterstücks auf die Suche nach ihrem Autor machen, um dagegen zu protestieren, dass ihr Stück nicht aufgeführt werden soll. Dieser Pirandello bekommt jetzt im Jahr 1934 den Literaturnobelpreis und ihm fällt nichts Besseres ein, als seine Medaille einzuschmelzen, um die Expansionspläne von Mussolini in Abessinien zu unterstützen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Pirandellos Werk eigentlich gar nicht mit der faschistischen Ideologie konform geht. Und er hat sich auch tatsächlich bei Tourneen in Südamerika für politische Exilanten eingesetzt und damit natürlich Kritik unter den Faschisten geerntet, auf die er reagiert hat, indem er seinen Parteiausweis demonstrativ zerrissen hat. Und daraufhin hat man ihn auch von faschistischer Seite um Verzeihung gebeten und einen neuen Ausweis ausgestellt. Und außerdem hat er sich auch mehrfach als unpolitisch eigentlich bezeichnet. Deshalb ist eher zu vermuten, dass er pragmatische Motive hatte, Mussolini zu unterstützen und vor allem verzweifelt nach einer Unterstützung für sein Theater suchte, was er ja auch aus Geldgründen schließen musste. Also eigentlich hatte er immer Geldprobleme. Und seine Idee war wahrscheinlich, dass wenn er Mussolini unterstützt, der ja auch sehr in den Kulturbetrieb investiert hat, dass er dann mit seinen Theaterideen weiter fortfahren kann und die weiter verwirklichen kann. Aber das am Rande, es gibt wieder einige interessante Bücher aus diesem Jahr. Unter anderem Mord im Orient Express von Agatha Christie. Vielleicht mal einen kurzen Abriss zu diesen Werken. Mord im Orient Express ist ein Krimi, der erstmals 34 veröffentlicht wurde, spielt im legendären Orient Express, also einem Zug, der auf einer ewig langen Strecke von Westen nach Osten gefahren ist. Ein Luxuszug, wohlgemerkt, von Istanbul nach Calais und zurück. Und darin sitzt ein Detektiv, jemand wird ermordet und allen ist klar, der Mörder oder die Mörderin muss noch im Zug sein, weil es keine Spuren im Schnee gibt. Der Fall wird auch gelöst und das bringt eine sehr überraschende Wendung mit sich, die Lösung dieses Falls, die ich jetzt nicht verrate, aber auf jeden Fall hat dieser sehr elegante Krimi-Stoff zahlreiche Bearbeitungen nach sich gezogen, ist zum Bestseller geworden und auf jeden Fall auch heute noch eine Lektüre wertig. Die letzte Verfilmung war auch erst schon wieder vor ein paar Jahren. Und was vielleicht noch interessant ist, Hintergrund des Romans war das entführte Baby von Charles Lindbergh, der berühmte Luftfahrtpionier, von dem ja auch schon ein paar Mal die Rede war. Dessen erst anderthalbjähriges Kind wurde nämlich tragischerweise entführt und auch nach Auszahlung des Lösegeldes ermordet aufgefunden. Und kleiner Spoiler, in Mord im Orient Express geht es letztlich auch um ein ermordetes Kind, mit dem irgendwie alle Passagiere zu tun haben. Ich, Claudius Gott und Kaiser ist eigentlich so eine Art Verlegenheitsarbeit von Robert Graves, der vor allem Geld braucht und deshalb diesen historischen Schinken schreibt. Überraschenderweise und für ihn sehr erfreulicherweise wird es ein Bestseller, der sich wahnsinnig gut verkauft und gilt auch so als Ehrenrettung des römischen Kaisers Claudius, Vater von Nero. Eigentlich fast schon eine Hamlet'sche Figur, also er ist überzeugter Demokrat und sieht aber eigentlich die Demokratie schon dahin bröckeln und ist eigentlich auch ein moralischer Mensch oder ein guter Mensch, aber kommt nicht an gegen die Verhältnisse. Und das ist ja auch eigentlich ein recht moderner Stoff, vielleicht eine Erklärung für den Erfolg. Dann gibt es noch Tangier is the Night, eigentlich so ein typischer F. Scott Fitzgerald. Es geht mal wieder um das Jet-Set, es geht um die Oberflächlichkeit und Dekadenz allerdings diesmal der höheren Gesellschaften und auch um das Selbstzerstörerische im Menschen. Also es ist vielleicht so sein dunkelstes Buch. Und die Erklärung dafür mag auch darin liegen, dass seine Frau Zelda zu dieser Zeit schon schwer psychisch krank war. Also dass viele feiern und trinken und nicht schlafen und andere Drogen nehmen, zehrte an ihnen. Sie hat mehrere Psychosen gehabt und ihm ging es auch nicht gut. Sie sind ja beide auch sehr früh gestorben und die Probleme in der Ehe fließen dann auch mit in dieses Buch ein und auch die Ernüchterung nach der großen Party. Ebenfalls ein starker Alkoholiker war Dylan Thomas, von dem 1934 die 18 Poems erschienen. Und ein weiter Eheroman ist Eine Handvoll Staub von Evelyn Waugh. Waugh war mit einer Frau verheiratet, die witzigerweise den gleichen Vornamen hatte wie er. Und in ihrer kurzen und unglücklichen Ehe traten sie auf Partys immer als er Evelyn und sie Evelyn auf. Und ja, in dem Roman geht es um diese unglückliche Beziehung und Ehe. Und damit zu einem Buch, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Wendekreis des Krebses von Henry Miller, Tropic of Cancer. Und Orwell, der selbst in diesem Jahr auch nochmal eine Veröffentlichung hat, und zwar einen autobiografischen Bericht über seine Tage in Burma, so heißt auch der Bericht. Orwell jedenfalls lobt Millers Werk als eines der bedeutendsten seiner Zeit. Und ich habe mir überlegt, dass wahrscheinlich, wenn dieses Buch in Serienform oder in Filmform veröffentlicht werden würde, dass es wahrscheinlich eine Triggerwarnung gäbe. Es sei auch gleich vorausgeschickt, dass das Buch zumindest im angelsächsischen Raum so viel Anstoß erregte, dass es bis 1961 nicht veröffentlicht wurde. Die Franzosen haben sich nicht so gestört an dem Inhalt und deshalb ist es 1934 in einem Pariser Verlag erschienen. Also Henry Miller war damals auch in Paris und es geht um seine Zeit in Paris. Ich würde, glaube ich, keine Triggerwarnung setzen, aber jetzt mal ein Dialog einbauen, den ich mit ChatGPT hatte, über das Thema, wie man ein Kunstwerk behandelt, was vielleicht bei einigen Leuten zu Irritationen führen könnte und vielleicht auch tatsächlich schwierig sein könnte für Menschen, die halt sensibel sind in Bezug auf krass erzählte Sexszenen. Hier jedenfalls jetzt der Abriss von ChatGPT. Ich habe ChatGPT gefragt, wie es das Buch zusammenfassen würde. Und die Antwort bekommen. Tropic of Cancer ist ein kontroverser Roman von Henry Miller, der erstmals 1934 veröffentlicht wurde. Das Buch erzählt die autobiografische Geschichte des jungen Schriftstellers Henry, der in den 1930ern in Paris lebt und versucht, als Schriftsteller Erfolg zu haben. Das Buch beginnt mit Henrys Ankunft in Paris und beschreibt seine Begegnungen mit verschiedenen Menschen, darunter Prostituierte, Bohemians und Schriftsteller. Miller beschreibt Paris als einen Ort, an dem alle Regeln gebrochen werden können und wo Sex, Drogen und Alkohol an der Tagesordnung sind. Der Roman ist bekannt für seinen expliziten Sexualinhalt und seine vulgäre Sprache. Miller beschreibt seine sexuellen Erfahrungen in grafischen Details und beschreibt Paris als eine Stadt der Sinnlichkeit und des Hedonismus. Während des Buches versucht Henry, seinen Platz in der Welt als Schriftsteller zu finden, aber er scheitert immer wieder. Er lebt in Armut und muss oft auf der Straße schlafen. Trotzdem gibt er seinen Traum nicht auf und schreibt weiter, während er versucht, die Welt um ihn herum zu verstehen. So, diese Zusammenfassung ist ziemlich akkurat. Also er muss nicht immer auf der Straße schlafen. Eigentlich schläft er meistens in Hotels. Also ich kann mich an keine einzige Stelle erinnern, wo er auf der Straße schläft. Aber arm ist er, er hungert. Das stimmt schon. Und eigentlich super Zusammenfassung von ChatGPT. Was mich aber gestört hat, ist der Ausdruck vulgär, der, wie ich finde, nicht für ein Kunstwerk verwendet werden sollte, weil es doch sehr stark wertend ist und gerade Kunst, wie ich finde, zu Recht die Freiheit genießt, auch in Bereiche des Menschlichen vorzustoßen, die man außerhalb des Raums der Kunst oder des Spiels zu Recht moralisch oder wertend betrachtet, aber gerade in der Kunst in so einem Schutzraum behandelt werden können, so dass man sie nicht verdrängen muss. Also ist ja eine ganz alte Diskussion. Aber auf jeden Fall habe ich dann ChatGPT mal gefragt, was es denn meint mit dem Begriff vulgär. Und die Antwort war: Als Sprachmodell habe ich keine persönlichen Überzeugungen oder Meinungen. Der Begriff vulgär kann subjektiv und kontextabhängig sein und seine Verwendung zur Beschreibung eines Kunstwerks kann von den persönlichen Werten, kulturellem Hintergrund und sozialen Normen des Einzelnen abhängen. Während manche Personen bestimmte Kunstwerke als vulgär oder anstößig empfinden mögen, sehen andere sie als kraftvolle Ausdrucksformen von Kreativität, Emotion oder gesellschaftlichem Kommentar. Letztendlich liegt die Interpretation eines Kunstwerks bei dem Einzelnen, der es erlebt. Und es ist wichtig, solche Diskussionen mit einer offenen Einstellung und Respekt für unterschiedliche Perspektiven anzugehen. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Einleitung für dieses Buch. Also ich glaube, es gibt so drei Lager. So die, die es super faszinierend und sehr einsichtsvoll in die menschliche Natur finden und auch die Lebendigkeit genießen, die da rauskommt. Dann gibt es diejenigen, die vielleicht schon sich erstmal setzen müssen bei einigen sehr grafischen Szenen, aber es doch interessant finden. Und ich glaube, dann gibt es Menschen, die damit sehr große Probleme haben, entweder aus ideologischen oder religiösen Gründen. Ich glaube, es ist nicht unbedingt etwas, was negativ wirkt auf Menschen, sondern eher einen zum Denken bringt. Und diese Lebendigkeit des Buchs ist auf jeden Fall ansteckend. Ihr könnt euch denken, zu welcher Gruppe ich mich zählen würde. Ich finde das Buch super faszinierend und richtig tolle Literatur. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch gleich nochmal ChatGPT gebeten, mir die Kontroverse um Tropic of Cancer zu erklären. Und das würde ich jetzt auch nochmal wiedergeben, um danach mal in den Inhalt einzusteigen. Also ChatGPT hat mir geantwortet. Die Kontroverse um Tropic of Cancer begann fast unmittelbar nach seiner Veröffentlichung, wobei viele Kritiker und Leser das Buch als obszön und pornografisch empfanden. Tatsächlich wurde das Buch in den USA bis 1961 verboten, als der oberste Gerichtshof entschied, dass es nicht obszön sei und veröffentlicht und verkauft werden könne. Das Verbot von Tropic of Cancer führte zu einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten und Debatten über Zensur und Meinungsfreiheit. Unterstützer des Buches argumentierten, dass es sich um ein Kunstwerk handle, das die menschliche Erfahrung auf ehrliche und unverblümte Weise erkunde, während Gegner behaupteten, dass es sich lediglich um Pornografie handle. Trotz der Kontroverse wird Tropic of Cancer heute weithin als Klassiker der modernen Literatur und als wichtiges Werk des 20. Jahrhunderts angesehen. Seine offene und explizite Darstellung von Sexualität war zur Zeit seiner Veröffentlichung bahnbrechend und ebnete den Weg für andere Autoren, ähnliche Themen in ihrer Arbeit zu erforschen. Ja, das würde ich so stehen lassen. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu diesen Gerichtsverhandlungen, zu denen es in den USA kam, über das Buch, beziehungsweise im angelsächsischen Raum. Interessanterweise wurde vor allem eine Passage am Anfang zitiert, die auch, wie ich finde, die einzige ist, wo ich tatsächlich sagen würde, okay, das muss man erstmal sinken lassen. Ich würde sie jetzt, glaube ich, auch gar nicht vorlesen, aber sei so viel gesagt, er verwendet so einige Tiermetaphern, vor allem verschiedene Reptilien, die, wie er fantasiert, nach dem Sex mit ihm in das Rektum der Angebeteten passen sollen, weil sie halt so krass Sex hatten, dass irgendwie dass man das Wochen später noch merkt. Und dann ganz zum Schluss will er noch gern die Schamhaare seiner Angebeteten, die auch verheiratet ist, am Kinn ihres Ehemanns befestigen. Ja, also es bleibt zu hoffen, dass sollte er die Fantasie verwirklicht haben mit besagter Dame oder mit irgendjemand anderem, dass es konsensuell war und dass er nicht wirklich seinen Geliebten derartige Schmerzen gewünscht hat. Aber wie gesagt, es ist halt somit die einzige Stelle, die so ein bisschen heftiger oder eigentlich fast gewaltsam rüberkommt. Also die vielen späteren Sexszenen sind eigentlich harmloser, würde ich fast sagen. Und dass genau diese Stelle ganz am Anfang fast alleinstehend zum Anlass genommen wurde, das gesamte Buch zu verbieten, wurde zu Recht kritisiert. Also weil der Rest des Buchs eben häufig auch sehr zart, fast poetisch, philosophisch ist und es nicht die ganze Zeit nur um gewaltsamen Sex geht. So. Ich musste dann auch sofort an die Briefe von Simone de Beauvoir denken. Die hat ja unter anderem in ihren Liebesbriefen an den Liebhaber Nelson Algren ihn als geliebtes Krokodil bezeichnet und fantasiert, dass sie als betrunkener Frosch von ihm aufgefressen wird und dann in seinem Magen rumliegt und dass sich das doch ganz wunderbar anfühlen muss. Also so Reptilien im Verdauungstrakt, das schien irgendwie auch so ein Ding, so in den Fantasien, die man vielleicht in Frankreich dieser Zeit hatte oder weiß ich nicht. Ich weiß auch generell nicht, wie viele Menschen vielleicht ähnliche Fantasien haben, aber deshalb ist es ja gut, dass es Künstler gibt, die sich auch trauen, das auszusprechen, sodass sich niemand für sowas schämen muss. Und es ist ja auch immer nochmal was anderes, Fantasien und irgendwelche krassen Bilder zu haben oder auch künstlerisch zu verarbeiten oder sie tatsächlich auszuagieren. Auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Franzosen das auf jeden Fall kein bisschen problematisch fanden oder das generell in Festland-Europa nicht so ein Ding war. Und erfreulicherweise wäre das natürlich was gewesen, was Faschisten absolut nicht tolerieren. Naja, auf jeden Fall, ich würde einfach mal festhalten, der Roman ist Kunst, keine Ratgeberliteratur. Und was ich viel eher kritisieren würde als die Sexszenen an sich, ist vielleicht die Haltung einiger Protagonisten zu Frauen, die ich trotzdem auch nicht wegstreichen würde, weil sie die Denkweise vieler Männer zu der jeweiligen Zeit wiedergeben und es vielleicht auch wichtig ist, das nicht zu vergessen, gerade wenn es sich hoffentlich auch einfach weiter davon wegentwickelt. Also es ist teilweise einfach wahnsinnig objektifizierend und entsprechend vielleicht sogar menschenverachtend zu nennen. So Aussagen wie, alle Frauen sind Masochisten, weil der Protagonist sich gestört fühlt, wenn Frauen sich nach dem Sex in ihn verlieben und er halt feststellt, dass je mehr er die Frauen wegstößt, desto mehr sie dann wiederkommen und das findet er masochistisch. Die Beobachtung ist vielleicht ja auch gar nicht falsch, aber was natürlich nicht folgt, ist irgendwie eine Reflexion darüber, dass die patriarchalen Verhältnisse, die die Frauen in solche Situationen bringen, sich gar nicht anders definieren zu dürfen als Objekt der Begierde oder Ehefrau oder Mutter. Und dass dadurch halt auch so eine große emotionale Abhängigkeit zustande kommt, dass man sich eventuell sogar schlecht behandeln lässt, weil man nie den Raum oder die Ressourcen bekommen hat, sich als Mensch zu definieren, sondern eben in diese Rolle als Frau geprügelt wurde quasi. Gesellschaftlich. Solche Gedanken gibt's nicht. Ich würde gerne wissen, ob ein Autor wie Miller sie heute mit einbauen würde in so ein Buch. Und es gibt auch eine ganz eigenartige Szene, die mir auch sehr im Kopf geblieben ist. Da hat er Sex mit einem Dienstmädchen, Elsa heißt die, und danach spielt Elsa auf dem Klavier sehr schief, aber sie spielt Schubert und sie weint und sagt, dass sie in jedem Haushalt, in dem sie anfängt, bald wieder gehen muss, weil sie dann was mit dem Hausherrn anfängt und dann natürlich nicht bleiben kann, wenn das aufliegt. Der Protagonist fragt sich dann halt, wenn sie so eine schlaue Frau ist, die sogar Schubert spielen kann, wieso merkt sie dann nicht, dass sie nicht mit jedem Typen einfach Sex haben sollte und dass sie das in blöde Situationen bringt? Und das ist natürlich schön für ihn, dass er so weit denken kann. Aber ja, also aus heutiger Sicht fragt man sich natürlich, ja, okay, aber ist das ihre Schuld? Da hätte man sich vielleicht gewünscht, dass da dann noch der darauf folgende Gedanke noch mit hingeschrieben worden wäre. Aber ja, es ist müßig, Bücher aus anderen Zeiten nach heutigen Maßstäben zu bewerten. Es gab sicherlich schon reflektiertere Schriftsteller, was die Rolle der Frau anging, gehört er nicht dazu. Und ich finde auch wichtig, das so zu sagen in Bezug auf das Buch. Aber trotzdem finde ich es, wie gesagt, wahnsinnig faszinierend und lesenswert wegen anderer Aspekte. Ich habe sogar die Vermutung, dass den Leuten, die Miller und seine Verleger und zwischenzeitlich sogar die Leser vor Gericht stellen wollten oder vor Gericht gezogen haben, sich vielleicht auch eher an den Aspekten gestört haben, die gar nicht so viel mit Sex zu tun haben, sondern eher auf einer gesellschaftskritischen Ebene sind. Und es gibt zum Beispiel Stellen wie die folgende. For 100 years or more, the world, our world has been dying. And not one man in these last 100 years or so has been crazy enough to put a bomb up the asshole of creation and set it off. The world is rotting away, dying piecemeal. But it needs the coup de grâce. It needs to be blown to smithereens. Not one of us is intact, and yet we all have in us the continents and the seas between the continents and the birds of the air. We are going to put it down, the evolution of this world, which has died, but which has not been buried. Und um es mal eben ins Deutsche zu übersetzen, seit 100 Jahren oder länger liegt die Welt, unsere Welt, im Sterben. Und nicht ein Mann war in den letzten 100 Jahren verrückt genug, eine Bombe in das Arschloch der Schöpfung zu stecken und sie zu zünden. Die Welt verrottet, stirbt Stück für Stück. Aber es braucht den Gnadenstoß, es muss in Stücke gerissen werden. Keiner von uns ist intakt und doch haben wir alle Kontinente und Meere zwischen den Kontinenten und die Vögel der Lüfte in uns. Wir werden es niederschreiben und festhalten. Die Evolution dieser Welt, die gestorben ist, aber nicht begraben wurde. Also es ist halt eine tiefe Trauer auch irgendwie über den Zustand der Welt nach dem Krieg und auch den Zustand des Menschen, der ja, wie gesagt, gerade in den USA in Massen unter Armut litt oder wenn man Arbeit hatte, halt unter der Arbeit, die ja damals noch zu unsäglichen Verhältnissen ausgeübt wurde. Thema Entfremdung, fehlende Bezugsräume, Vereinsamung. Vereinsamung war auch großes Thema für Miller und das kommt auch in dem Buch immer wieder raus. Das alles zur Sprache zu bringen, war so im Amerika bis in die 60er hinein und ja auch später wieder gar nicht so unproblematisch. Und Miller sagt selbst über sein Buch, this is not a book in the ordinary sense of the word. No, this is a prolonged insult, a gob of spit in the face of art, a kick in the pants to God, man, destiny, time, love, beauty, what you will. Er mag übrigens auch Listen sehr gerne, also diese Listen von Begriffen, das kommt sehr oft vor in dem Buch. Ach ja, und um es nochmal zu übersetzen, das hier ist kein Buch in der gewöhnlichen Wortbedeutung, nein, es ist eine andauernde Beschimpfung, ein Spucken ins Gesicht der Künste, ein Arschtritt für Gott, den Menschen, das Schicksal, die Zeit, die Liebe, Schönheit, was auch immer. Also er ist ja vielleicht auch in bester Tradition mit den Surrealisten, mit den verschiedenen Kunstbewegungen, die einfach alles Alte in Frage gestellt haben. Und es erinnert einen natürlich auch an André Breton, der auch versucht, sich so gegen alles Moralische, gegen die gesamte Gesellschaft zu stellen. Aber ich finde, Miller macht es halt krasser und konsequenter und tiefgründiger als Breton. Also ich hab ja schon einen ziemlichen Rant abgeschickt über Breton in der Folge zu Nadja, ich glaube in der Folge zum Jahr 28. Und einerseits traut sich Breton gar nicht so krasse Sexszenen wie Miller und andererseits geht es auch immer so viel um das Kämpfen gegen irgendwelche Leute, also gegen irgendein Establishment, gegen eine Bürgerlichkeit, gegen, es bedeutet immer so eine Positionierung gegen irgendetwas, also funktioniert gar nicht ohne die anderen. Und bei Miller ist es viel essentieller, also es geht wirklich so tief ins Menschliche hinein und in den Menschen zu seiner Zeit und das Elend des Menschen zu seiner Zeit oder auch sein eigenes Elend da als hungernder Künstler oder auch das Elend um ihn herum, was er auch teilweise beobachtet in Paris, aber auch irgendwie um das Schöne und das Erhabene und das Menschliche. Also es ist so, es ist alles, also es ist alles so zusammengeballt und das alles so auszusprechen und sich da um keine Konvention zu kümmern und um keine Befindlichkeiten, keine Moral, ist in dem Fall auf so eine interessante literarische Weise durchgezogen, halt auch sehr konsequent durchgezogen, dass ich sagen würde, das hat eine ganz andere Qualität als das, was Breton da versucht hat. Und es gibt auch widersprüchliche Stellen, also der Kipppunkt von Freiheit und Autonomie hin zu dem Bedürfnis, doch mit anderen zu sein und vor allem in einer näheren Bindung zu einem anderen Menschen, wird immer wieder in extremen Gegeneinander gehalten. Also einerseits will er bedingungslos Künstler sein und unabhängig und andererseits gibt's seine Ehefrau, die auch am Anfang noch mal kurz Paris besucht und dann aber zurück nach Amerika reist und dann auch dort krank wird und die aber dann wahnsinnig vermisst und hat Sex mit einer Frau nach der anderen und denkt die ganze Zeit auch gefühlt nur an Sex oder Essen, aber hat doch irgendwie immer wieder so Liebesgefühle von einer Tiefe, die eigentlich fast schon so an die ganz große Romantik grenzt. Aber ich kann ja noch mal ein bisschen was aus dem Text mit einbinden, dann sieht man vielleicht auch, was ich damit meine. Also einerseits schreibt er, I'm a free man and I need my freedom. I need to be alone. I need to ponder my shame and my despair and seclusion. I need the sunshine and the paving stones of the street without companions, without conversation, face to face with myself, with only the music of my heart for company. What do you want of me? When I have something to say, I put it in print. When I have something to give, I give it. Your prying curiosity turns my stomach. Your compliments humiliate me. Your tea poisons me. I owe nothing to anyone. I would be responsible to God alone, if he existed. Kurz übersetzt, ich bin ein freier Mann und ich brauche meine Freiheit. Ich muss allein sein. Ich muss in Abgeschiedenheit über meine Scham und meine Verzweiflung nachdenken. Ich brauche den Sonnenschein und die Pflastersteine der Straßen ohne Begleiter, ohne Gespräche, von Angesicht zu Angesicht mit mir selbst. Nur die Musik meines Herzens als Gesellschaft. Was will man von mir? Wenn ich etwas zu sagen habe, drücke ich es aus. Wenn ich etwas zu geben habe, gebe ich es. Die bohrende Neugier der anderen Menschen dreht mir den Magen um. Ihre Komplimente demütigen mich. Ihr Tee vergiftet mich. Ich bin niemandem etwas schuldig. Ich wäre allein Gott verantwortlich, wenn es ihn gäbe. So, und jetzt das im Kontrast zur Schilderung eines Wiedersehens mit seiner Frau. She rises up out of a sea of faces and embraces me passionately. 1,000 eyes, noses, fingers, legs, bottles, windows, purses, saucers, all glaring at us and we in each other's arm, oblivious. Sie taucht auf aus einem Meer von Gesichtern und umarmt mich leidenschaftlich. 1,000 Augen, Nasen, Finger, Beine, Flaschen, Fenster, Geldbörsen, Untertassen, alle starren uns an und wir liegen in den Armen des anderen, ohne es zu bemerken. Also plötzlich irgendwie so die absolute Hingabe an einen anderen Menschen und kurz vorher die absolute Absage an jede Hingabe und Abhängigkeit. Und das wird noch stärker in der Passage, wo er schreibt, dass er, auch wenn er sie betrogen hat, nie jemandem so treu war wie ihr und wie er sich fühlt ohne sie. When I realize that she is gone, perhaps gone forever, a great void opens up and I feel that I'm falling, falling, falling into deep black space. And this is worse than tears, deeper than regret or pain or sorrow. It is the abyss into which Satan was plunged. There's no climbing back, no ray of light, no sound of human voice or human touch and hand. Als ich merke, dass sie weg ist, vielleicht für immer, öffnet sich eine große Leere und ich fühle, dass ich falle, falle, falle in einen tiefen, schwarzen Raum. Und das ist schlimmer als Tränen, tiefer als Bedauern oder Schmerz oder Kummer. Es ist der Abgrund, in den Satan gestürzt wurde. Es gibt kein Zurückklettern, keinen Lichtstrahl, kein Geräusch menschlicher Stimme oder menschlicher Berührung. Also er hat keine Angst davor, sich auch als extrem verletzlich darzustellen. Was halt auch so ein Punkt ist, den man auch bemerken sollte in Bezug auf die Darstellung oder Erzählung von Frauen. Es ist halt auch so, dass die Männer, die erzählt werden, nicht unbedingt besser dastehen. Also eigentlich sind alle Protagonisten dieses Romans einfach nur Menschen. Also es gibt keinen Menschen und entsprechend auch keinen Mann, der in diesem Roman irgendwie heroisch rüberkommt. Also alle sind es so ein bisschen armselige Geschöpfe ihrer Zeit und ihres Menschseins. Armselig und erhaben, also einfach alles, was Menschen sein können. Es ist halt teilweise auch sehr unterhaltsam, wie er andere Leute beobachtet. Also eben vor allem besagter super misogyner Kumpel, mit dem er da rumhängt, der irgendwie jede Frau als Pritsche bezeichnet und der an nichts anderes als Frauen denken kann, den gibt er in direkter Rede wieder mit folgender Aussage. I'm an egotist, but I'm not selfish. There's a difference. I'm a neurotic, I guess. I can't stop thinking about myself. It isn't that I think myself so important. I simply can't think about anything else, that's all. If I could fall in love with a woman, that might help some. But I can't find a woman who interests me. Also übersetzt, ich bin ein Egoist, aber ich bin nicht selbstsüchtig. Da besteht ein Unterschied. Ich bin ein Neurotiker, schätze ich. Ich kann nicht aufhören, an mich selbst zu denken. Es ist nicht so, dass ich mich für so wichtig halte. Ich kann einfach an nichts anderes denken. Das ist alles. Wenn ich mich in eine Frau verlieben könnte, könnte das vielleicht helfen. Aber ich kann keine Frau finden, die mich interessiert. Er hat da quasi so dem fast schon idealtypischen Neurotiker ein Denkmal gesetzt. Also so der wirklich arme Mensch, der einfach so gefangen in sich ist. Vielleicht der Egozentriker tatsächlich, also gar nicht so der Narzisst, sondern der Egozentriker, der so sehr an sich selbst gefangen ist, dass er nicht von sich selbst loskommt und kein ausreichendes Interesse an irgendjemand anderem aufbringen kann, um mal aus sich herauszukommen. Also der Mensch im Gefängnis seiner selbst. Generell, finde ich, merkt man in dem Buch eine konsequente, bedingungslose, hierarchiefreie, urteilsfreie, wertfreie Hingabe, vielleicht sogar Liebe an alles Reale, an alles, was ist. Also an alles Menschliche, im Guten wie im Schlechten, inklusive, also das absolut, das Unterirdische, das Irdische und mit eingeschlossen auch die Sehnsucht nach dem Transzendenten. Und dann sind halt auch Sätze wie dieser hier drin, die wirklich literarisches, vielleicht sogar philosophisches Gold sind. On the meridian of time, there's no injustice. There's only the poetry of motion, creating the illusion of truth and drama. Auf dem Meridian der Zeit gibt es keine Ungerechtigkeit. Es gibt nur die Poesie der Bewegung, die die Illusion von Wahrheit und Drama schafft. Und hierzu war ChatGPT dann auch wieder bereit, mit mir zu reden. Das war auch ganz lustig. Ich habe immer mal wieder versucht, Stellen aus dem Roman mir von ChatGPT deuten zu lassen. Und meistens hat es natürlich gesagt, zu solchem Kram kann ich nichts sagen, weil ich bin eine anständige AI. Und auf jeden Fall hier zu diesem Satz, auf dem Meridian der Zeit gibt es keine Ungerechtigkeit, es gibt nur die Poesie der Bewegung, die die Illusion von Wahrheit und Drama schafft, hat es mir sehr gerne was aufgeschrieben. Und zwar, die Interpretation des Zitats ist subjektiv und könnte bei verschiedenen Menschen je nach ihren persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen unterschiedliche Gedanken oder Emotionen hervorrufen. Ein möglicher Gedanke, den eine Person haben könnte, ist, dass das Zitat die Idee widerspiegelt, dass Zeit eine konstante Kraft ist, die voranschreitet, ohne Rücksicht auf individuelle Erfahrungen oder Kämpfe zu nehmen. Das Konzept der Poesie der Bewegung legt nahe, dass das Vergehen der Zeit nicht einfach ein mechanischer Prozess ist, sondern eine dynamische und kreative Kraft, die unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen prägt. Die Erwähnung der Illusion von Wahrheit und Drama könnte darauf hindeuten, dass unser Verständnis von Ereignissen und Ungerechtigkeiten nicht nur von objektiven Fakten, sondern auch von subjektiven Interpretationen und Emotionen geprägt ist. Ja, und für solche Sätze, aus denen sogar ChatGPT irgendwelchen Sinn rausziehen kann, finde ich, ist das Buch halt wirklich berechtigt, als Weltliteratur zu bezeichnen. Der Text ist an seinen stärksten Stellen das Schönste und gleichzeitig Hässlichste, was ich seit langem gelesen habe. Und ich finde im besten Sinne unmoralisch. Und auch wenn der Protagonist sagt, er wolle unmenschlich schreiben, zu großen Teilen auch das Gegenteil von unmenschlich. Es ist einfach präsent, realistisch, urteilsfrei und gerade daran poetisch. Und eine Interpretation, die ich auch darüber gelesen habe und nachdem ich mir jetzt auch so einige Interviews mit Henry Miller angehört habe, glaube ich, ist das akkurat. Jedenfalls sieht diese Interpretation darin eine Befreiung des Menschen von inneren Zwängen, vom Druck des Sterblichseins und dem Ausleben einer enormen Lebendigkeit in der Literatur. Und eine Sache, die Miller in diesen Interviews sagt und die mir auch sehr gut gefällt, ist, dass das Individuum auf sich allein gestellt ist in der Moderne, im Guten wie im Schlechten, und dass es darum geht, Gott ist tot. Also man kommt mit Glauben und Aberglauben nicht weiter. Man muss halt schauen, dass man durchkommt. Das ist so seine Erzählung. Das ist natürlich auch sehr amerikanisch. Aber worauf er hinaus will, ist, dass das ja auch ein großes Potenzial darin liegt, dass man nicht dem magischen Denken anheimfällt oder irgendwelchen Glaubenskonzepten hinterherhängt und daran sein Leben ausrichtet, sondern dass man so weit es irgendwie geht, die Realität als das sieht, was sie ist, dass man immer wieder über das Irren, was ja unausweichlich ist für jeden Menschen, teilweise hinauskommt und uns es immer wieder in Frage stellt, um die Realität möglichst unverstellt zu sehen und auch die eigenen Verdrängungen und versucht, da durchzukommen, also sowohl sich selbst als auch die Welt möglichst realistisch sieht. Und dass, wenn man das einigermaßen schafft, dass man dann ja auch einen Überblick hat, der es einem erlaubt, vielleicht die Welt zu schaffen, die einem früher immer als Jenseits versprochen wurde. Dass vielleicht, wenn man die Welt so elendig und hässlich sie teilweise ist, auch ansieht, dass man eben sich diesen Missständen widmen kann und vielleicht ja wirklich mehr und mehr von dem Paradies auf Erden schaffen kann. Jedenfalls eher, als wenn man einfach so tut, als wäre es nicht da und Leute ins Gefängnis steckt, die Dinge so aussprechen, wie sie sind oder Bücher verbietet. Und das ist Paradiesische, was ja auch tatsächlich jetzt hier und jetzt schon da ist und das Schöne und das Berührende, dass das vielleicht auch nochmal stärker spürbar ist, wenn man sich dem Hässlichen nicht verschließt. Ja, also es ist kein Buch zum Einschlafen, aber es bringt einem die Conditio Humana, das Wesen des Menschen, in einigen Passagen wirklich nah. Und damit würde ich auch das Kapitel Henry Miller und Wendekreis des Krebses schließen. Man kann sich das Buch natürlich kaufen. Es ist ja mittlerweile verfügbar, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Es gibt es auch als Hörbuchversion bei Spotify, auch kostenlos auf Englisch, zumindest in Auszügen. Und bei Audible zum Beispiel in der deutschen Version, die, wie ich finde, auch sehr gut übersetzt und gelesen ist. Alles leicht zu finden, beziehungsweise packe ich es auch nochmal in die Shownotes. Und damit würde ich sagen, zum Filmgeschehen und dem Film des Jahres. Zum 18. April gibt es die erste Fernsehübertragung der Geschichte in Deutschland. Und die Fülle an Filmen ist natürlich auch in diesem Jahr fast unübersehbar. Erwähnenswert finde ich zum Beispiel Zuzu mit Josephine Baker, der als der erste Film gilt, in dem eine schwarze Frau die Hauptrolle spielt. Und zwar wirklich als Heldin, also nicht als Dienerin oder Nanny oder so, sondern Protagonistin. Außerdem gibt es eine fast fünfstündige Verfilmung von Les Misérables, die als eine der besten Adaptionen der Filmgeschichte gilt. Wurde ja tausendfach dann nochmal abverfilmt, das Buch von Victor Hugo. Und sehr erfolgreich ist in diesem Jahr auch Die schwarze Katze, der erste aus einer ganzen Reihe von Horrorfilmen mit Boris Karloff und Bela Lugosi. Und auch der profitabelste Film der Universal Pictures aus diesem Jahr. Auch vielleicht ganz interessant, Ju Süß erscheint in diesem Jahr, der allerdings eine akkurate Verfilmung des Romans von Leon Feuchtwanger ist, im Gegensatz zum antisemitischen Film der Nazis, der 6 Jahre später unter dem Titel Jud Süß rauskommen wird. Und dann gibt es auch noch einen Tarzan-Film mit Johnny Weissmüller, bekannt schon aus diversen vergangenen Folgen, in dem das Zusammenleben mit Jane für diese Zeit skandalös freizügig geschildert wird. Zumal es auch eine große Diskussion darüber gibt, ob Tarzan und Jane jetzt verheiratet sind im Dschungel oder nicht. Diese lustigen Moraldiskussionen anderer Zeiten. Und der Blockbuster des Jahres ist sicherlich Es geschah in einer Nacht. Der erste Film, der Oscars in den 5 wichtigsten Kategorien bekam. Also bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Und tatsächlich ist das seitdem nur Einer flog über das Kuckucksnest gelungen und Dem Schweigen der Lämmer. Das sind die 3 Filme der Filmgeschichte, die derart abgeräumt haben bei den Oscars. Und der Inhalt ist vielleicht auch gar nicht so wichtig oder bemerkenswert. Es geht um eine reiche Erbin, die versucht, sich von ihrem Vater unabhängig zu machen und die mit einem Reporter durch das Amerika der Wirtschaftskrise reist. Und die sich nach und nach in diesen Reporter verliebt. Und dann gibt es da so etliche Verwicklungen drumherum. Und das Bemerkenswerte ist wahrscheinlich tatsächlich die Darstellung dieser Situation der Wirtschaftskrise in den USA der damaligen Zeit und auch die schauspielerische Leistung, vor allem von Claudette Colbert, die mit diesem Film eigentlich so richtig ihren Durchbruch hat und damit nicht genug, auch in einem anderen Film die Hauptrolle spielt, der in diesem Jahr rauskommt und den ich als Film des Jahres ausgesucht habe, weil ich ihn in seiner Handlung auch eigentlich noch viel spannender finde als Es geschah in einer Nacht. Und zwar Imitation of Life vom Regisseur John M. Starr. Und in dem Film geht es um eine besondere Frauenfreundschaft. Es ist nämlich so, dass man ganz am Anfang die alleinerziehende Beatrice kennenlernt, deren Ehemann jung verstorben ist und die jetzt dessen Ahornsirup-Business versucht weiterzuführen, aber mit wenig Erfolg. Und eines Tages spaziert die zweite Frau, Delilah, bei ihr rein. Da zeigt sich auch gleich der Unterschied zwischen den beiden. Delilah hat nämlich die falsche Adresse, will sich als Dienstmädchen bewerben. Und als Beatrice sagt, ja, du musst einfach nur die Straßenbahn nehmen zum anderen Ende der Stadt, da ist die richtige Adresse, muss Delilah ihr leider sagen, dass sie nicht die Straßenbahn nehmen kann, weil Delilah nämlich schwarz ist und Beatrice ist weiß und hatte das deshalb gar nicht auf dem Schirm mit der Straßenbahn. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass Delilah bei Beatrice Dienstmädchen ist, also Beatrice verdient das Geld für Delilah und die Tochter von Delilah und für die eigene Tochter und Delilah macht die Hausarbeit. Das Glück der beiden liegt in einem geheimen Familienrezept für Pfannkuchenmehl, was über das Delilah verfügt und was sie Beatrice verrät. Und Beatrice ist rhetorisch so begabt, dass sie, obwohl beide kein Geld haben, es irgendwie schafft, einen Laden aufzutreiben, in dem sie diese Pfannkuchen verkaufen können. Und als dann irgendwann später ihr noch jemand den Tipp gibt, mach's wie Coca-Cola, bottle it, also pack's in Flaschen, wird daraus ein Milliardenbusiness aus diesem wahnsinnig leckeren Pfannkuchenmehl. Und die beiden Frauen und ihre Töchter müssten eigentlich keine Sorgen mehr haben, aber für Delilah und ihre Tochter gestaltet sich das schwieriger als für Beatrice und ihre Tochter. Also Beatrices Tochter geht natürlich aufs College, hat gar keine Probleme in der Schule und ja, lebt einfach das Leben einer jungen Frau mit reicher Mutter. Und Delilah kommt einfach nicht raus aus ihrer Rolle der Bediensteten, also sie müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, aber möchte trotzdem noch gern für Beatrice kochen und ihr die Füße massieren, wenn sie von der Arbeit kommt. Also Beatrice kümmert sich als Managerin um die Geschäfte der Firma. Delilah ist Dienstmädchen nach wie vor. Und Delilah wohnt im Keller der glamourösen Villa, die sie bewohnen. Und Beatrice ganz oben und trägt fürstliche Kleider. Und Delilah nimmt auch nicht an den großartigen Empfängen Teil, die Beatrice so veranstaltet. Also es gibt nach wie vor Unterschiede. So, und das eigentliche Drama spielt sich aber für die Tochter von Delilah ab, die so helle Haut hat, dass sie schon in der Grundschule als weiß durchgeht. Das hat man ja Passing genannt, das Phänomen, dass People of Color mit relativ heller Haut einfach behauptet haben, sie wären weiß und das so durchgegangen ist und entsprechend halt ihre Herkunft verleugnen mussten für bestimmte Vorteile in der Gesellschaft, die ja auf der menschenverachtenden Diskriminierung von Menschen mit anderer Hautfarbe ausgerichtet war. Auf jeden Fall leidet diese Tochter von Delilah sehr darunter, dass sie eine Mutter hat, die so dunkle Haut hat, dass niemand daran denken wird, das in Zweifel zu ziehen, ob sie jetzt schwarz oder weiß ist. Und die auch immer wieder ihre Mutter verleugnet, weil sie lieber zu den Weißen gehören will als zu den Schwarzen. Und das geht so weit, dass sie irgendwann tatsächlich sich von ihrer Mutter lossagt und sagt, du darfst mich nicht suchen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Damit verrate ich jetzt auch schon die Wendung des Films. Ich würde trotzdem empfehlen, ihn anzusehen, weil die schauspielerischen Leistungen sowohl von Claudette Colbert als auch von Louise Beavis, die Delilah spielt, wirklich großartig sind. Und oh, ich musste auch echt mehrmals heulen während des Films, einfach weil einem diese Problematik der Diskriminierung und das Ausmaß und das seelische Leid, was es hervorbringt, wirklich nahegebracht wird und unter die Haut geht. Und ja, also einfach, man sich dem kaum entziehen kann, weil es einfach so ungerecht ist. Und das, ja, gut rüberkommt, was das mit Menschen macht oder gemacht hat. Und auf jeden Fall Delilah, die ja in dieser Rolle sehr verhaftet ist, die Dienende zu sein und einerseits und andererseits nur für ihre Tochter zu leben, nur für ihr Kind zu leben, hat ein gebrochenes Herz und stirbt. Also auch die besten Ärzte, die Beatrice heranholt, um sie zu retten, helfen nicht. Und alles, was sie sich wünscht, ist eine fürstliche Beerdigung, also mit einem Sarg aus weißem Samt. Und sie will quasi ein Staatsbegräbnis haben. Und das organisiert Beatrice hier auch. Und man sieht dann noch die Tochter, die zu der Beerdigung kommt und dann natürlich bereut, dass sie sich von ihrer Mutter losgesagt hat. Dieses ganze Drama wäre eigentlich ja schon genug für eine Filmhandlung. Aber es gibt dann noch so eine Handlung, dass irgendwie die Tochter von Beatrice sich in den gleichen Typen verliebt, in den Beatrice zu der Zeit auch verliebt ist. Darauf würde ich jetzt nicht so eingehen, weil ich finde, dass so dieses Drama um die Tochter mit der hellen Haut und mit Delilah als Mutter und dieser innere Kampf eigentlich so die Faszination des Films ausmachen und auch so den Gehalt. Ich habe mir noch einen anderen Podcast angehört, der sich auch dem Film gewidmet hat. Ein Podcast, der in den USA produziert wird. Und ich fand das ganz interessant, diese Perspektive auch nochmal zu hören, weil sie irgendwie beide, also die Moderatorinnen, beide sehr gegen diese Beatrice waren und natürlich auch größtenteils zu Recht kritisiert haben, dass Delilah einfach nie aus ihrer Rolle rauskommt. Und das ist ja eigentlich eine Ausbeutung der schwarzen Frau durch die weiße ist, weil die schwarze Frau trotzdem noch im Keller wohnt und nicht an den Festen teilnehmen darf und so weiter. Auch wenn daran vieles richtig ist, denke ich, muss man schon auch dazu sagen, dass Hollywood einfach wahnsinnig rassistisch war zu der Zeit und es in diesem Jahr 1934 schon was bedeutet hat, überhaupt das Thema des Leides, was durch die Diskriminierung von Menschen mit anderer Hautfarbe hervorgebracht wurde, darzustellen und zu schildern und das zu thematisieren. Und an vielen Stellen sind Delilah und Beatrice auch tatsächlich auf Augenhöhe. Und vor allem bekommt die Frau mit der schwarzen Hautfarbe am Ende ein Wahnsinnsbegräbnis, also eine riesen Ehrbezeugung. Ich glaube, da gibt es schon viele Aspekte, die durchaus auch nicht leicht durchzusetzen waren, wahrscheinlich im Hollywood dieser Zeit und die schon auch einen Unterschied gemacht haben, im Positiven, also gegen die Diskriminierung. Und ja, deshalb würde ich das nicht ganz so super kritisch sehen. Es gab dann auch nochmal eine Neuverfilmung im Jahr 1959, die aber irgendwie nicht an die Tiefe dieser Verfilmung jetzt von 1934 rankommt, wie ich finde. Und ich wäre ja super gespannt, nochmal eine moderne Verfilmung von dem Stoff zu sehen. Also durchaus in der Zeit spielend, also in den 30ern, aber unter heutiger Perspektive und vielleicht auch ausführlicher dieses Mutter-Tochter-Verhältnis betrachten. Weil tatsächlich glaube ich auch, dass diese Dienerinnenrolle, also die beiden Moderatorinnen des Podcasts, den ich erwähnt habe, nennen das auch das Happy Slave Phänomen, also dass halt so dargestellt wurde, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe in den USA ja gerne für andere arbeiten und sich gerne unterordnen und gar nichts anderes wollen. Und dieses Muster da wiederholt wurde. Ist bestimmt auch was dran. Auf jeden Fall fände ich es spannend, vielleicht auch tatsächlich mal eine Verfilmung zu sehen mit einer Delilah, für die das nicht so einfach ist, also die vielleicht auch kämpft mit ihren Prägungen und dass sie so in dieser Rolle drin ist oder vielleicht auch Konflikte, die offen ausgetragen werden zwischen Mutter und Tochter und eben nicht nur die erduldende Mutter und nur die rebellische Tochter, sondern eben auch Nuancen. Ich glaube, das wäre super spannend. Also wenn jetzt gerade irgendjemand zuhört, der Filme produziert. Ja, und damit würde ich dann auch gleich zum letzten Punkt kommen, um Leben und Tod. Ich fand es ganz interessant, dass sowohl Sophia Loren, Leonard Cohen und Brigitte Bardot in diesem Jahr geboren sind. Alle innerhalb von 8 Tagen im September 1934. Ebenso Joan Didion und Yuri Gagarin, der 1961 ja als erster Mensch ins All flog. Joan Didion, ganz wichtige Schriftstellerin und Essayistin, Journalistin, auch gerade so in den 60ern, 70ern. Und auf jeden Fall, als ich mir das so angeguckt habe, hatte ich den Eindruck, dass die gesamten 60s in diesem Jahr geboren wurden. Zu Sophia Loren, Leonard Cohen, Brigitte Bardot, Joan Didion und Yuri Gagarin gesellen sich nämlich auch noch Beatles-Manager Brian Epstein, Charles Manson, der durchgeknallte Sektenguru, der die 68er beendete mit den Morden die seine Bande durchführte. Dann Udo Jürgens, Nana Mouskouri, Rico Rodriguez, also die 20-somethings, die die 60s geprägt haben. Außerdem zu den 1934er Jahrgängen gehört Edith Cresson, die erste französische Premierministerin, außerdem Daniel Kahnemann, vielleicht einigen bekannt, durch seine Bestseller, unter anderem Schnelles Denken, Langsames Denken, Modeschöpfer Giorgio Armani, Literaturkritiker Helmut Karasek, Architekt Hans Hollein und auch Leonid Kravchuk, der erste Präsident der Ukraine, der 2022 verstorben ist. Und auch Wole Soyinka, ein nigerianischer intellektueller Dichter und Nobelpreisträger. Und im Jahr 1934 gestorben sind unter anderem die berühmte Physikerin Marie Curie, der Soziologe Max Weber, der Dichter Joachim Ringelnatz und auch der Symbolist André Billy, starker Alkoholiker zum Ende seines Lebens und schwer enttäuscht von Rudolf Steiner, von dem er eine Zeit lang sehr begeistert gewesen war, bis er entdeckte, dass das alles vorn und hinten nicht funktionierte, was Steiner sich so ausdachte. Und das soll er Rudolf Steiner nie verziehen haben. Wer auch gestorben ist in diesem Jahr, und das ist meine Geschichte zum Biografieteil diesmal, sind Bonnie und Clyde. Und ich dachte, ich erzähle die Geschichte von den beiden, weil ich nämlich selbst nicht wusste, dass Bonnie und Clyde tatsächlich keineswegs ein skrupelloses Verbrecherpaar waren, sondern eigentlich zwei junge Menschen mit Herz, Verstand und auch einigem Potenzial, was durch die damaligen Verhältnisse aber sich in keiner Weise entfalten konnte. Im Gegenteil, die sehr stark beschädigt aus den Verhältnissen der Wirtschaftskrise hervorgingen und eigentlich in die Kriminalität getrieben wurden. Und die Geschichte aus dieser Perspektive finde ich doch sehr erzählenswert. Also ich bin auch nicht die Erste, die das in Podcast-Form erzählt. Es gibt ein paar tolle Podcasts zu dem Thema. Aber da wird auch nicht alles gesagt und deshalb nochmal zusammengetragen, was ich so zu dem Thema gefunden habe. So, und Bonnie und Clyde sind beide Kinder aus Dallas in Texas. Und Bonnie wächst auch eigentlich in ihren ersten Lebensjahren in gar nicht so schlechten Verhältnissen auf. Da wohnt die Familie auch noch gar nicht in Dallas. Als dann aber der Vater und damit der materielle Versorger der Familie stirbt, gerät die Familie in Armut. Sie müssen nach Dallas ziehen, wo sich auch viele Menschen finden, die in großer Armut und großem Elend leben. Und spätestens jetzt wird Bonnie als ein schwer zu bändigendes Kind bezeichnet. Also sie hält sich an keine Regeln, sie ist sehr neugierig, sehr beweglich, sehr wach und wird aber auch als sehr gutherzig bezeichnet. Und als sie älter wird, ist sie auch sehr begeistert von Kultur, also von Musik, von Literatur, von Filmen. Also sie saugt das alles in sich auf und ist wohl auch schauspielerisch sehr talentiert und schreibt gut und gerne. Ja, also sie ist eine junge Frau mit eigenem Kopf und auch einigem künstlerischen Talent, die wahrscheinlich unter anderen Umständen vielleicht ein ganz schönes Leben gehabt hätte. In diesem Leben reicht es nur für eine Heirat, schon im Alter von 16 Jahren. Leider auch eine sehr unglückliche Ehe mit einem kleinen Verbrecher, der sie auch schlägt, den sie aber nie verlässt und dessen Ehering sie niemals abstreifen wird, auch als sie schon längst mit Clyde durch die Gegend zieht. Also wenn sie einmal jemanden liebt, dann ist sie wohl auf ihre Weise sehr treu. Und ihr erster Ehemann bleibt dann eben auch nicht der erste Kleinverbrecher, den sie daten wird, weil ja Clyde, als sie ihn kennenlernt, auch schon kriminell ist. Auf jeden Fall, Clyde seinerseits wächst in extremer Armut auf in Dallas. Also seine Familie ist auch über weite Strecken obdachlos. Und sein älterer Bruder ist auch schon längst als Verbrecher unterwegs, als Clyde noch ein Kind ist. Er eifert dem Bruder, den er sehr bewundert, nach, wird auch zum Verbrecher und kommt auch schon kurz, nachdem sich Bonnie und Clyde kennenlernen, schnell ins Gefängnis. Bonnie soll ihm ins Gefängnis geschrieben haben, Liebling, wenn du herauskommst, will ich, dass du dir einen Job suchst und um Gottes Willen nie wieder in Schwierigkeiten kommst. Ja, daraus wird nichts. Clyde macht nämlich im Gefängnis ein paar ganz furchtbare Erfahrungen. Es ist wohl so, dass er von einem der Aufseher im Gefängnis mehrmals vergewaltigt wurde, obwohl er nach Hilfe suchte, dort keine Hilfe bekam. Und schließlich mit einem Mitgefangenen einen Plan entwickelt hat, um seinen Vergewaltiger zu ermorden. Das hat auch geklappt. Der Mitgefangene hat sich dafür schuldig bekannt. Und Clyde war zumindest dieses Leid los. Saß aber nun mal immer noch im Gefängnis, ließ sich dann unter anderem 2 Zehen abhacken, um in den Krankentrakt verlegt zu werden und vielleicht freizukommen. Und das wäre allerdings gar nicht nötig gewesen, weil nämlich das Gnadengesuch einer seiner Verwandten Gehör fand und er einfach so entlassen wurde. So, und das Problem, als er jetzt frei war, war, dass er eigentlich für ein normales Leben nicht mehr geeignet war. Also man kann sich vorstellen, nach der Kindheit und diesem Gefängnisaufenthalt war Clyde bereits mehrfach traumatisiert. Er hatte einen enormen Hass auf Staat und Justiz entwickelt. Ein Zitat, was über ihn bekannt ist, von einer nahestehenden Person ist, er habe sich von einem Schuljungen zu einer Klapperschlange entwickelt. Also der nette, gut aussehende, intelligente junge Mann, der mal gewesen war, war eigentlich nur noch in Ansätzen da und große Teile waren wahrscheinlich abgespalten. Und als er dann trotzdem versuchte, vielleicht Bonnie zuliebe, mehrere Jobs annahm in Dallas, gab es immer wieder Polizisten, die seinen Chefs sagten, hey, das ist ein ganz gefährlicher Verbrecher und den willst du doch nicht als Mitarbeiter behalten. Also ihm wurden bewusst Steine in den Weg gelegt, damit er es auch ja nicht mehr irgendwie zu irgendeiner Existenz schafft, die was anderes ist, als Kleinkrimineller zu sein. Und irgendwann hat er es dann einfach aufgegeben und hat gesagt, ich werde nie mehr arbeiten in meinem Leben und das werde ich durchziehen bis zum Tod. So, Bonnie hätte das auch lieber gehabt, einfach ein normales Leben mit ihm zu leben und weiter ihre Gedichte zu schreiben. Aber als er ihr anbietet, ihn zu verlassen, sagt sie, nein, das will sie nicht. Sie bleibt bei ihm, auch wenn er weiter Verbrechen begehen möchte. Und so kommt es dann. Die beiden haben eine Bande, der sich auch mehrere Freunde und Verwandte anschließen und begehen immer mal wieder Raubzüge. Dabei kommt ihnen zugute, dass sie ein sehr schnelles Auto fahren, was noch gar nicht so viele Polizeistationen zu dieser Zeit haben, weshalb sie sehr häufig ungeschoren entkommen. Und bei den Leuten sind sie wahnsinnig beliebt, weil erstens zur Zeit der Wirtschaftskrise allgemein Unmut herrschte gegen den Staat und kein Vertrauen in die Institutionen, vor allem nicht in die Polizei, schon gar nicht in die Banken und deshalb, was eigentlich auch eher bejubelt wurde, dass diese gut aussehenden, auch wohl sehr höflichen jungen Leute einfach machten, was sie wollten und sozusagen sich das holen, was aus der Sicht der Leute damals, was das System sich von den Leuten geholt hatte, dass sie das quasi dem System wegnahmen. Also sie hatten auch teilweise so einen Robin Hood und Maid Marian Ruf, auch unter anderem, weil Clyde häufiger auch mal Teile der Beute verschenkte oder auch so einem Arbeiter dann seinen Lohncheck gab, der bei einem der Banküberfälle in seine Hände geraten war und meinte, wir nehmen niemandem seinen Lohn weg, wir rauben nur die Banken aus. Und ja, also es gab mehrmals so Gesten von Bonnie und Clyde, so im Sinne der einfachen Leute und halt einfach gegen die großen Institutionen, gegen die Banken. Das war so ein bisschen das Image, was man sich gab. Es kam dann leider auch immer häufiger zu Morden. Also Clyde soll bis zum Schluss gesagt haben, dass er nicht gerne schießt, dass er nicht gerne Menschen tötet. Es war keine Mordlust, aber wenn es hart auf hart kam, dann wurde halt geschossen und dann wurden Polizisten erschossen. Also er wurde zum mehrfachen Mörder und seine Leute auch. Was vielleicht auch wichtig ist, dass es in keiner Weise belegt, dass Bonnie jemals tatsächlich direkt dabei war bei einem Beutezug. Also sehr wahrscheinlich hat sie im Auto gewartet. Und sie hat wohl vor allem auch nicht geschossen, ist wohl nicht zur Mörderin geworden. Also wie es in das popkulturelle Gedächtnis eingegangen ist, dass sie so dieses coole Mörderpärchen waren, was sich einfach so durch die Gegend geballert hat. Das war so nicht. Die Geschichte dahinter ist eigentlich viel weniger glamourös als die Wahrheit. Was aber eben, wie gesagt, wirklich glamourös war, war das Auftreten der beiden. Also wenn man sich Fotos ansieht von denen, sie sind immer perfekt gekleidet und sie sollen sich auch höflich entschuldigt haben, immer wenn sie ihre Beutezüge gemacht haben. Haben auch, obwohl es mit großen Risiken verbunden war, immer noch ihre Familien besucht. Und das wurde ihnen schließlich auch zum Verhängnis, weil nämlich der Vater von einem Bandenmitglied mit der Polizei kooperierte. Und so kam es dann im Mai 1934 dazu, dass sie in einen Hinterhalt gelockt wurden, weil nämlich dieser Vater eine Reifenpanne vorgetäuscht hat. Bonnie und Clyde dann natürlich anhielt, um dem Vater zu helfen. Und in dem Moment ging ein Kugelgewitter los. Also es gingen 167 Projektile aus automatischen Waffen, Schrotflinten und Pistolen auf das Fahrzeug und auf die beiden nieder. Also beide wurden über 50 Mal in den Körper getroffen und waren natürlich sofort tot. Ja, das Traurige ist einfach, dass man sich wirklich so gut vorstellen kann, was diese beiden Menschen aus ihrem Leben hätten machen können, wenn die Verhältnisse anders gewesen wären. Und es zeigt vielleicht auch mal eben an so einem individuellen Fall, was diese Wirtschaftskrise in den USA mit den Menschen gemacht hat. Also überall auf der Welt eigentlich mit den Menschen gemacht hat. Zuerst der verdammte Krieg und die spanische Grippe und dann diese Wirtschaftskrise. Also vielleicht kann man ja auch Henry Millers dunklen Blick auf den Menschen und die Welt, wie er sie vorfindet, unter den Umständen auch nochmal besser verstehen. Und was ich super interessant fand, auch jetzt im Zusammenhang mit der Geschichte von Bonnie und Clyde, war eins der Gedichte, die Bonnie geschrieben hat. Bonnie Parker übrigens. Und dieses besagte Gedicht von Bonnie trägt den Titel The Story of Bonnie and Clyde, die Geschichte von Bonnie und Clyde. Vielleicht kennen auch manche dieses Lied von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot, die ja ein Lied gemacht haben über Bonnie und Clyde in den 60ern. Da haben sie die erste Zeile aus dem Gedicht auch mit reingenommen. Also, you have heard the story of Jesse James, of how he lived and died. Ihr habt die Geschichte von Jesse James gehört, wie er gelebt hat und gestorben ist. Und das Gedicht geht so weiter. If you're still in need of something to read, here's the story of Bonnie and Clyde. Und wenn du nach der Geschichte von Jesse James immer noch was zu lesen brauchst, hier ist die Geschichte von Bonnie und Clyde. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Geschichte in diesem Gedicht auch schon zu Ende geschrieben ist im Prinzip. Also Bonnie und Clyde haben relativ sicher damit gerechnet, dass sie jung sterben würden. Clyde hat gesagt, er hört nicht auf. Also entweder macht er weiter mit diesem Leben oder er stirbt. Und Bonnie hat halt gesagt, sie macht das mit ihm, egal welche Konsequenzen das hat. Und beide waren sich eigentlich im Klaren, dass es nicht so lange einfach gut gehen würde. Die letzte Zeile heißt nämlich, someday they will go down together and they will bury them side by side. To a few it means grief, to the law it's relief, but it's death to Bonnie and Clyde. Eines Tages werden sie zusammen untergehen und sie werden Seite an Seite begraben werden. Für einige wenige bedeutet das Trauer, für das Gesetz bedeutet das Erleichterung, aber es ist der Tod für Bonnie und Clyde. Ja, und gemeinerweise wurden sie dann auch auf verschiedenen Friedhöfen begraben. Vielleicht auch, weil dieses Gedicht in mehreren Zeitungen abgedruckt wurde und weithin bekannt war. Und dann hat man ihnen noch nicht mal gegönnt, zumindest zusammen begraben zu werden, so wie sich Bonnie das eigentlich gewünscht hatte in dem Gedicht. Also man sieht halt auch, wie verroht tatsächlich diese staatlichen Institutionen waren, vor allem so im ländlichen Raum. Und ja, also ich glaube, unter diesen Gesichtspunkten gibt sich ein sehr differenziertes Bild dieser Geschichte. Auch weil weiter oben im Gedicht Bonnie auch andeutet, dass die Morde an den Polizisten gerne mal Bonnie und Clyde angehängt wurden, wenn kein anderer Schuldiger gefunden wird. Also sie schreibt, there are lots of untruth to their write-ups. They are not so merciless as that. They hate all the laws, the stool pigeons, spotters and rats. But if a policeman is killed in Dallas and they have no clues to guide, if they can't find a fiend, they just wipe the slate clean and hang it on Bonnie and Clyde. Übersetzt leider nicht so schön gereimt, aber sinngemäß. Es ist nicht so, wie häufig geschrieben wird. Sie sind gegen den Staat, aber nicht gnadenlos. Wenn ein Polizist in Dallas getötet wird und es keine Spur gibt, wenn sie keinen Schuldigen finden können, dann ziehen sie einfach einen Strich unter die Sache und hängen es Bonnie und Clyde an. Und sie schreibt auch, if they try to act like citizens and rent them a nice little flat, about a third night they are invited to fight by submachine gun ratatat. Also wenn sie versuchen, sich wie Bürger zu verhalten und eine schöne kleine Wohnung mieten, wird ihnen aufgelauert und sie müssen wieder weiterziehen. Sie deutet eben auch an, dass das mit den Morden gar nicht unbedingt so häufig die Schuld von Clyde war und ihrer Bande. Und was sie auch noch andeutet, ist, dass die Presse sehr gut verdient an den Geschichten um Bonnie und Clyde. Also dazu schreibt sie, a newsboy once said to his buddy, I wish old Clyde would get jumped. In these awful hard times we'd make a few dimes if five or six cops would get bumped. Also ein Journalist sagte mal zu seinem Kumpel, ich hoffe, dass Clyde mal wieder aufgerieben wird. in diesen harten Zeiten würden wir ein bisschen Geld machen, wenn 5 oder 6 Cops draufgehen. Also dass sehr viele profitiert haben auch davon, dass sie sich so in Gefahr gebracht haben, beziehungsweise von ihrer Geschichte ausgeschlachtet haben. Und sie nimmt auch nochmal Clyde in Schutz, beziehungsweise versucht, das Bild, was die Öffentlichkeit von ihnen hat, gerade zu rücken, wenn sie schreibt: "They class them as cold-blooded killers. They say they are heartless and mean. But I say this with pride, that once I knew Clyde, when he was honest and upright and clean." Sie stufen sie als kaltblütige Mörder ein. Sie sagen, sie sind herzlos und gemein. Aber ich sage Folgendes mit Stolz: Ich kannte einen Clyde, der ehrlich und aufrecht und sauber war. Also darin steht ja auch nochmal, dass sie halt in Clyde vor allem auch den Menschen geliebt hat, den sie gekannt hat, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, bevor ihm diese schrecklichen Sachen passiert sind, und auch der Mensch, der vielleicht auch immer wieder versucht hat, wieder zu werden, also wenn sie versucht haben, irgendwie doch nochmal anders zu leben. Und ja, also dieses ganze Gedicht finde ich sehr berührend, weil es irgendwie, also erstens das Talent dieser Frau zeigt, also es ist so gut einfach als Text und eben auch die Perspektive sehr gut schildert, die sie hatten, also in ihrer Situation, also dass sie eben keinen anderen Ausweg gesehen haben, dass sie sich klar waren, dass die Verhältnisse sie zu dem gemacht haben, was sie zu dieser Zeit waren, dass sie sich das so nicht ausgesucht haben, dass sie es vielleicht auch gern anders gemacht hätten. Und ja, es ist auch sehr anrührend, dass sie halt zu ihm hält, wegen des Menschen, den sie in ihm kennengelernt hat und den sie auch immer noch an ihm sieht. Das ganze Gedicht findet ihr im Netz. Da habe ich den Link natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und ich werde auch noch ein paar von den anderen, wie ich finde, sehr schönen Podcasts zu dem Thema verlinken. Es gibt auch ein paar gute Bücher dazu, Bonnie und Clyde Biografien, die auch noch mal das alles ein bisschen differenzierter darstellen. Verlinke ich auch noch mal eins. So, damit ist die Folge zum Jahr 1934 rum. Wenn euch das gefallen hat oder ihr Anmerkungen habt, wie gesagt, bewertet gerne, schreibt mir gerne, und über finanzielle Unterstützung freue ich mich auch sehr. Und mir bleibt eigentlich nur noch, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt wie immer in ungefähr einem Monat. Und hier das Zitat. Ein Henry Miller Zitat, was ich mir noch bis zum Schluss aufgehoben habe. Es sind eigentlich nur 2 kurze Sätze. "Everybody says sex is obscene. The only true obscenity is war." Jeder sagt, dass Sex obszön ist. Die eigentliche, wirkliche Obszönität ist Krieg.
More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.